Annyeonghaseyo an alle Shincheonji-Heiligen und auch ein herzliches Willkommen an jeden anderen, der sich dieses Video hier ansieht. Und auch Annyeonghaseyo an Aileen Butchanim.
Annyeonghaseyo.
Vielleicht fragt sich gerade ein oder andere, wieso begrüßen die sich hier auf Koreanisch und er hier uns. Aileen war 10 Jahre lang in der südkoreanischen religiösen Hochkontrollgruppe Shincheonji. Und wird uns heute davon berichten, wie sie ihren Weg in die Gruppe reingefunden hat, wie es da drin so war und wie sie auch ihren Weg rausgefunden hat. Richtig stark, dass du ja heute bei uns bist.
Sehr gerne. Mhm.
Ja, Aileen, 10 Jahre, das ist schon eine richtig lange Zeit. Und du und ich, wir waren ja vor kurzem beide sogar bei Pro7. Ich weiß nicht, ob du dann auch mehrere Nachrichten bekommen hast, so, wie, was, du bist im Fernsehen? Also, wie war das denn für dich, dann bei Galileo Pro7 mal im Fernsehen sich selbst zu sehen?
Also, ich muss sagen, für mich war das ein bisschen komisch. Also, es ist ja auch wirklich so, dass man auf einmal sich Fehler eingesteht und das vor der ganzen Welt sozusagen. Also, steht man vor so einer Kamera. Und sehr viele Menschen wissen dann über die eigene Vergangenheit Bescheid. Also es ist wirklich, man gibt ja schon einen Teil von seinem Leben preis, was sich einfach auch ein bisschen merkwürdig auch anfühlt. Es ist schwer irgendwie einzuschätzen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, fühle ich mich auch sehr erleichtert, weil mein Hauptziel war ja einfach, dass Menschen davor gewarnt sind, dass es eben Menschen sehen, die nicht nur in Shincheonji sind, sondern die auch vielleicht irgendwie ganz andere Hintergründe haben und wissen, okay, das gibt es und diese Gefahr besteht. Und davor wollte ich hauptsächlich, das war mein Ziel und ich hoffe, damit habe ich wenigstens das erreicht, ja.
Ja, und wer sich das noch nicht angesehen hat, das ist ein in meinen Augen richtig guter Beitrag, der echt gelungen ist. Man findet ihn auf dem YouTube-Kanal, sollte so, ja, vor knapp 2 Wochen oder ein bisschen mehr sogar Mitte Oktober hochgeladen worden sein auf YouTube. Bei Join findet man das auch. Ja, und Aileen, jetzt hast du schon gesagt, du möchtest andere Leute warnen davor, damit sie selber gar nicht reinrutschen in Shincheonji. Wir betreiben hier ja auch länger schon Aufklärungsarbeit, von daher die Leute, die unseren Kanal kennen, wissen, warum wir davor warnen. Jetzt ist es so, dass du anders als ich drin warst in Shincheonji und deswegen ist deine Perspektive hier natürlich nochmal besonders wertvoll, weil oftmals ja dann auch gesagt wird von Seiten Shincheonji, ja, der Simon war selber gar nicht drin, der hört dann nur auf das, was irgendwelche Leute sagen und viele Leute, mit denen er gesprochen hat, zumindest anfangs wurde das so behauptet oder gesagt, jetzt kann man es ja nicht mehr behaupten, weil ich alle möglichen Leute schon interviewt habe, aber viele Leute, mit denen er gesprochen hat, die waren ja sowieso nie richtig tief drin. Du warst tief drin, du hattest da eine sogenannte höhere Berufung und ja, sag doch mal kurz was dazu, wie lang warst du in Shincheonji und wie tief warst du drin? Also es gibt ja da verschiedene Positionen, die man so haben kann, wie kann man sich das bei dir vorstellen?
Also lang war ich insgesamt 10 Jahre, also es ist wirklich eine sehr lange Zeit, das ist ein Riesenabschnitt im Leben und ich war gemischt, sagen wir mal, man kann ja unterschiedliche Rollen haben, ja, also gerade wenn man gerade Kinder kriegt, ist man vielleicht nicht ganz so tief drin, wenn man irgendwie viel mit Arbeit drin ist, aber im Endeffekt, am Ende war ich schon ziemlich tief auch wieder drin, wo ich dann auch eine größere Rolle gespielt habe, auch für die Gemeinde, also ich habe, ich war in der Lehrabteilung am Ende noch tätig, das heißt für die Frauengruppe, nicht für die Jugend oder für die Theologieabteilung, ist ja in 4 Gruppen aufgeteilt, sondern für die Frauengruppe und habe dort eben in der Lehrabteilung gedient. Das heißt, ich habe tatsächlich den Frauen und den Heiligen dort Worte gegeben, weitergegeben über die Lehre, so dass ich sie sozusagen aufbauen kann und sie motivieren kann zum Missionieren und so, ja.
Wie viele Stunden in der Woche hat das für dich so in Anspruch genommen, deine Aktivität bei Shincheonji?
Also man kann schon ungefähr von 20 Stunden mindestens pro Woche ausgehen. Also es ist, kommt ja immer so ein bisschen drauf an, ja. Also es ist nicht so, dass ich jedes Mal 20 Stunden, also es ist ja auch eher am Ende gewesen und viel online. Aber diese Online-Präsenz, das ist schon viel. Man hat immer wieder so einen Wochenplan und viele Aufgaben. Also man ist abends irgendwie noch am PC und bespricht und dann muss man doch nochmal irgendwie jemanden Worte geben. Man muss noch missionieren. Also es sind schon sehr, sehr viele tiefe Aufgaben und sehr viel Zeit, die es in Anspruch nimmt, ja.
Aber du sagst jetzt mindestens 20 Stunden. Wir haben ja das mal zusammen durchgerechnet. Soweit ich es im Kopf habe, waren wir da eher bei 30, 35 Stunden, die das bei dir dann auch angenommen hatte.
Es hatte teilweise auch diese Bereiche gegeben, ja. Also es ist, wie gesagt, also wenn man den Wochenplan komplett befolgt hätte, dann ja, ich selbst habe es nicht immer direkt befolgt, aber insgesamt frisst es um die 30 bis 35 Stunden, wenn man jede Aufgabe davon mitmacht, wie wenn man halt im Center mit dabei sitzt und dort jemanden begleitet als Blatt, wenn man gleichzeitig irgendwie oder noch belehrt oder gleichzeitig irgendwelche Menschen noch belehrt, wenn man gleichzeitig noch irgendwie an allen Belehrungen teilnimmt, Gottesdiensten und Missionsarbeit, dann kommt man locker da drauf und meistens sind es ja auch Pflichtveranstaltungen, die man dann aber auch irgendwie nachholen muss. Ich habe es meistens zeitlich nicht geschafft, weil ich musste noch arbeiten und ich habe Kinder noch. Das heißt, man musste schon auch irgendwie gucken, aber man musste es dann als Pflicht nachholen. Und das war dann schon sehr viel, ja.
Wow, also darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass wenn du vorher so viel Zeit damit verbracht hast, dass dein Leben jetzt, wo das wegfällt, auch irgendwo entsprechend ja neu, also völlig anders aussieht.
Ja.
Und da sind wir auch gespannt zu hören, wie das jetzt heute aussieht. Erzähl doch mal vielleicht erstmal, wie bist du in Xinjiang damals reingerutscht?
Ja, also ich habe es ja auch im Galileo so ein bisschen aufgeklärt und das zeigt man ja auch ganz gut auf. Also reingerutscht bin ich ja eher dadurch, ich war vorher nicht gläubig, also ich war nicht ganz so, ich war offen für unterschiedliche Religionen und habe auch immer wieder gesagt, es könnte sein, dass es was gibt, aber ich war nicht richtig gläubig. Und als ich dann aber in dieser Mitfahrgelegenheit saß, saß ich halt mit zwei weiteren, die gerade im Center waren. Und genau, und die haben selber gesagt, sie wären Kirchenmusiker. Das heißt, ich wusste, okay, ich bin jetzt hier in so einer Mitfahrgelegenheit mit zwei wahrscheinlich gläubigen Menschen. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, dann frage ich sie mal, wie sie dazu gekommen sind. Und dann fingen die halt auch schon direkt an mit, ja, die Bibel ist viel logischer, als du denkst. Und da gibt es so viele Dinge, die man herausfinden kann. Und ich habe gedacht so, ich habe die Bibel noch nie gesehen. Also ich habe noch nie wirklich mich damit beschäftigt. Würde ich eigentlich schon mal ganz gern wissen, was da eigentlich so drin steht, wenn sie so logisch ist. Für mich hat sie bisher nicht logisch gewirkt. Und so hat das Ganze dann auch angefangen, dass sie dann auch einen Kontakt ausgetauscht haben und gesagt haben, ja, triff dich doch mal mit einem von unseren Bekannten, der kann dir das erklären. Ja, und dann hat es auch gestartet. Ich wurde dann direkt eigentlich schon angeschrieben, gefragt, ob ich mich treffen möchte. Es wurde auch schnell darauf hingedrängt und dann habe ich mich im Café mit einem getroffen. Und der war auch vorbereitet, hatte ein Thema dabei, hat mir die Bibel erklärt. Und es war zu Beginn auch unglaublich logisch. Es ist etwas, was man nicht in der normalen Gemeinde hört, normalerweise als Predigt, sondern schon irgendwas so, okay, die Bibel ist so logisch aufgebaut und da gibt es so ganz viele Themen, die man so gar nicht betrachtet, wie Prophezeiung und Erfüllung und Gleichnisse. Das war schon interessant damals, ja.
Also es wird einem so ein innerer roter Faden innerhalb der Bibel aufgezeigt, der da scheinbar, sage ich jetzt mal, so drin ist und der einem dann irgendwo das Gefühl gibt, okay, wow, das, was wir hier in Xinjiang haben, diese Lehre, die mir hier gebracht wird, die ist so besonders, die findet man nirgendwo anders. Es ist ja auch irgendwo dann was, sage ich mal, diese Faszination des Unbekannten und des Wow, diese tieferen Erkenntnisse, kann ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was einen dann auch ziemlich zieht. Also ja. Nicht einfach nur, da ist ein Gott und er liebt dich und Jesus starb am Kreuz für dich und du kannst eine Beziehung mit ihm haben, sondern da gibt es jetzt solche Erkenntnisstufen und die kann ich irgendwo erreichen, wenn ich jetzt da mehr Kurse besuche und tiefer reingehe. Kann man das so, würdest du das so bestätigen?
Würde ich bestätigen, genau. Also diese Logik dahinter, gleichzeitig aber auch dieses Feeling, was sie haben, was wir ja dann auch später beigebracht bekommen, so okay, was ist das, was die Person braucht? So, und wenn es halt eben jemand ist, ja, so wie ich damals irgendwie Mitte 20, neu in einer Stadt, suchend nach Freundschaften, Bekannten und vielleicht auch irgendwie nach einer Art Aufgabe im Leben, nach einem Sinn des Lebens, ja, dann greifen sie darauf zu und geben dir auf einmal den Sinn. Du bist was ganz Besonderes, du bist alleine ausgewählt. Gott hat dich gesehen und nur dich ausgewählt. Und deswegen ist es hier nicht Zufall, dass wir uns treffen, sondern was ganz Besonderes. Also wenn das so formuliert wird, dann fühlt man sich in dem Moment wie, oh, vielleicht ist hier ja wirklich was Besonderes. Vielleicht habe ich wirklich eine tiefere Bedeutung im Leben. Vielleicht habe ich wirklich eine Aufgabe im Leben. Also so wird dann gearbeitet, ne? Also,
und jetzt gibt es ja auch diese sogenannten Weizen-Kriterien-Tabellen, wo dann alle möglichen persönlichen Infos über die sogenannten Früchte, wie sie dann genannt werden, auch gesammelt und aufgeschrieben werden. Und da sind ja alle möglichen Dinge dabei, so Sachen wie, was für eine Art von Beziehung hast du zu deinem Pastor, was für eine Beziehung hast du zu deinen Eltern, gab es traumatisierende Erlebnisse, die du hier und da in deinem Leben hattest. Jetzt könnte man, wenn man böse ist oder ne, wenn man böse ist, wenn man nicht wohlwollend ist, sagen, ja, das schreibt sich Shin Jong-ji auf, um die Leute zu manipulieren. Aber ein gewisser Stefan H., ehemaliger Pressesprecher von Shin Jong-ji in Frankfurt, wo du ja auch Teil von warst, den du ja auch sehr, sehr gut kennst, hat in einem Podcast bei Excited to Have Exited, ein Shin Jong-ji-Aussteiger-Podcast, darüber gesagt, wir schreiben die Dinge auf, damit wir besser für die Leute beten können. Das kannst stimmt. du das denn bestätigen, was der Nein. Stefan H. Nein. sagt über diese
Absolut
ganzen
Absolut nicht. Absolut nicht. Es wird Dinge, direkt, also es gibt auch BKB-Lektionen, wo man vorher Wir hatten eine Lektionseinheit, wo man vorher genau geguckt hat, was ist das für ein Mensch und was braucht der, damit man ihn da reinlocken kann. Also es ist wirklich nicht so, dass wir nur dafür beten, das stimmt nicht, sondern es war wirklich so, dass wir geguckt haben, ah, das und das ist an dieser Person besonders, sie sucht nach Anerkennung, diese Person ist vielleicht eher sehr strikt im Glauben und braucht irgendwie feste Strukturen. Also man hat genau geguckt, was braucht die Person und wie kann man die Fragen so formulieren, um diese Person zu catchen? Also das war auch genau so, hat man dann auch gelernt, wie man dann jemanden die Worte weitergibt.
Ja, ich meine, es wird am Anfang auch nicht, Anfang soll nicht gesagt, dass es sich um Shin Jong-ji handelt. Man wird da eben durch so täuscherische Methoden reingelockt. Jetzt würde mich aber interessieren, wie war das denn dann für dich später, wenn du dann selber auch ja diese Methoden angewandt hast, weil man denkt ja dann, man tut es für Gott, man kriegt das auch beigebracht, es ist für Gott und handelt nach, ja, sag ich mal, nach dem, was einem da auch beigebracht wird. Er weiß ja aber dann selber, ich bin ja auch nur deshalb reingekommen, weil andere Leute mich gezielt manipuliert haben. Also ist es so, dass man dann manchmal auch als Mitglied nachdenkt über den eigenen Weg, wie man da reingerutscht ist und sich dann, weil irgendwann, wenn man selber dann voll aktiv am Missionieren ist für Shin Jong-ji und so Leute reinzieht, dann könnte man ja meinen, realisiert man, okay, damals wurde ich, also der Grund, warum ich damals rein bin, war ja auch kein, also da hing es ja auch, da wurde ich ja auch sehr manipuliert und getäuscht.
Genau, man denkt das in dem Moment, wenn man tief drinne ist, nicht. Weil in dem Moment, wo man tief drinne ist, ist man so überzeugt, dass das, was man gerade tut, das Richtige ist. Weil es ist gerechtfertigt. Man darf andere Menschen belügen und manipulieren, damit man sie rettet. Das heißt, wir haben damals wirklich stark dran geglaubt, dass, und auch die Shin Jong-jiler, die glauben stark daran, dass die Menschen in der Welt alle in der Hölle sind. Das heißt, alles ist in der Welt vom Satan, nur Shin Jong-ji ist da, wo Himmelreich möglich ist. Das heißt, da, wenn man denkt, dass alle anderen vom Teufel verseucht sind, dann denkt man, dass man jeden Einzelnen sein Leben rettet und egal durch welche Methode, auch wenn man sie manipuliert und sonst was, damit hätte man das Leben gerettet. Und deswegen rechtfertigt man sich das auch selber. Ja, ich wurde manipuliert, aber dadurch wurde mein Leben gerettet. Deswegen denkt man die ganze Zeit, okay, mein Leben, also im Himmelreich, ist gesichert, weil ich in Shin Jong-ji bin, weil Shin Jong-ji mich da gerettet hat, sozusagen.
Ja, das ist, ich meine, für mich, wenn du das gerade so sagst, muss ich halt einfach auch so wieder denken an Gespräche, die ich in Korea hatte mit Leuten, die 30 Jahre und länger drin waren. Und mich hatte das sehr fasziniert, mit Leuten zu sprechen, die in Shincheonji waren, noch lange bevor man die Welt außerhalb Koreas überhaupt auf dem Schirm hatte. Und ich meine, alleine schon, ne, dass in Deutschland und anderswo diese ganzen koreanischen Titel verwendet werden und die Himmelskultur so koreanisch sich vorgestellt wird, zeigt ja auch den starken Korea-Bezug bis heute. Aber dieses alle außerhalb von Shincheonji sind verloren, das finde ich ist angesichts dessen, dass Shincheonji in Deutschland 1500 Mitglieder hat, schon eine harte Aussage. Ich weiß, jetzt kommen die Shincheonjiler und sagen, Matthäus 7, 13 und 14, der Weg ist schmal und es sind nur wenige, die ihn finden. Aber da frage ich mich halt schon auch so, wenn jetzt von zig Milliarden Menschen auf dem Planeten am Ende diese 350.000 Leute nur dazugehören, dann ist ja der Himmel am Ende echt klein. Also das ist ja auch irgendwie ein krasses Bewusstsein. So, alle anderen Kirchen sind falsch. Alle anderen christlichen Gemeinschaften, die verstehen die Bibel an entscheidenden Punkten falsch. Das, was für einen Blick hatte man als Shincheonjiler gegenüber den anderen Kirchen?
Also, es wird einem schon so ein bisschen Hochmut beigebracht. Auch wenn gesagt wird, das ist kein Hochmut. Aber wir haben uns schon auch irgendwie höher gefühlt oft, ja. Also die anderen Gemeinden, die haben dieses Wort nicht, die sind alle vom Satan verseucht, alle anderen Gemeinden sind falsch, die wissen nicht, was sie reden, wir wissen, was das Echte ist. Also es war immer dieses Wir gegen die. Also es ist immer genau wie jede Gruppierung funktioniert, wir sind die Einheit, die anderen sind die Bösen und die Schlechten und sie tun uns auch nur böse Dinge an. Und wenn man so ein Bewusstsein hat, dann fühlt man sich in der Gruppe natürlich auch viel, also es führt zu Zusammenhalt, aber gleichzeitig ja auch zu einem Feindbild gegenüber anderen Menschen. Und deswegen, ja, andere Gemeinden wurden als der Feind eher gesehen. Und man denkt dann tatsächlich, dass wenige Menschen gerettet werden, zumindest von diesen 144.000 erstmal. Aber die Hoffnung besteht ja, dass in diesem tausendjährigen Reich, was ja jetzt irgendwie zu Beginn von Shincheonji jetzt 1000 Jahre ausmacht, ja, dass diese 1000 Jahre dann irgendwie die Zeit geben, um Menschen da noch irgendwie reinzubringen. Dass man 1000 Jahre hat, um die ganze Welt dazu zu bringen, dran zu glauben.
Ja. Und in der Zeit wird quasi Manheli das Sagen haben.
Genau, ja.
Ist auch irgendwie interessant, ne? Ich habe da so mit dem besagten Stefan H. jetzt vor kurzem bei einem verdeckten Center in Frankfurt gestanden, wo er so ein bisschen die Security gemacht hat, als wir da mitbekommen haben, dass wo das verdeckte Center in Frankfurt ist, habe ich eine Gruppe von Leuten organisiert und dann sind wir dahin, haben den unwissenden Früchten, haben die gespritzt, also haben die, um meine Shincheonji-Terminologie zu bleiben. Wir haben da die unwissenden Missionsopfer quasi informiert darüber. Naja, jedenfalls wo war jetzt gerade der, auf welchem Punkt wollte ich gerade nochmal raus?
Das tausendjährige Reich, oder?
Genau, dass Manheli das dann regieren wird, ja. Und dann sage ich zu ihm, also schau mal, dieser Typ, der Frauen am Hintern bekrapscht, der, also es gibt ja alle möglichen Bilder von Manheli, da kommen wir auch gleich noch drauf, welche Rolle das gespielt hat in deinem Glaubensaustritt dann von Shincheonji. Ihr könnt sagen, dass diese ganzen Sexskandale alle erfunden und erlogen sind von den Frauen und von anderen, aber diese Bilder existieren ja, wo er Frauen am Hintern bekrapscht, wo er im Vollsuff rumhängt und so weiter. Und dieser Typ, der wird mal der Weltenrichter sein, der die gesamte Welt richtet. Der Typ, der dürfte bei uns im Hauskreis mit so einem Verhalten nicht mal eine Andacht halten. Also der Kerl, der würde in keiner babylonischen Kirche, die nach biblischen Maßstäben lebt, irgendwo mitarbeiten dürfen. Der Typ, der wird quasi uns alle andere richten. Also das ist ja auch so, wenn du, ich finde es mal spannend, mit dir zu reden, das muss ich ja einen Shincheonjiler wirklich so vorstellen, dass dieser Po-Krapscher und ich sag jetzt mal Säufer, weil der hat ja früher da wilde, hat er die Korken ordentlich knallen lassen und das wissen auch viele Leute, die schon länger bei Shincheonji sind, der wird mal über uns alle richten und uns beherrschen.
Ja, das ist das, was, also man denkt ja, dass er tatsächlich sehr heilig ist. Ich glaube, diejenigen, die in Shincheonji viel früher drin waren, die haben auch noch diese Facetten von ihm kennengelernt, wo er auch einfach mal ein bisschen ungehobelt war und getrunken hat. Aber diejenigen, die jetzt drin sind, die neueren Menschen, Mitglieder, die haben das nicht gesehen. Die sehen diesen alten, weisen Mann, der da steht und andere Menschen richtet und streng ist und der so viel Power hat und stark ist und dann auch voranschreitet. Und das ist das, was sie total bewundern. Und wenn Tausende von Menschen dastehen und diesen Mann anbeten und ihn beklatschen und alle in weiß gekleidet sind, dann macht das was. Es macht ein Bild aus einer Person. Es macht ein Götzenbild eigentlich, aber es macht ein Bild. Und deswegen glauben auch die Menschen in Shincheonji, okay, dieser Mensch, das ist jemand ganz anderes. Der ist ja ganz anders als wir und der ist so heilig und er ist so unglaublich präsent und hat so eine Ausstrahlung. Also dieses Ding, dieses Bild, was gezeichnet wird, das ist das, was eigentlich alle Shincheonjiler vor Augen haben dann.
Ja, das war für mich auch sehr interessant, dann in Korea mich mit Leuten zu unterhalten, die mir Bilder zeigen konnten aus den 80ern, 90ern. Und dass er da halt ganz normal rumgelaufen ist. Mittlerweile hat er ja immer so einen weißen Anzug und läuft mit seinem Zauberstab, diesem Fächer rum. Und ja. Das alles so ein bisschen, also auch finde ich interessant, dass alle möglichen Leiter solcher Gruppen immer so weiße Anzüge und Gewänder haben und so. Aber der war früher, lief er ganz normal rum, hat mit den Leuten da zusammen gechillt und so. Und das hat sich, also auch gerade mit Gründungsmitgliedern zu sprechen, die ihn noch aus den 80ern kennen, war sehr interessant. Und dann halt zu sehen, wie sich das über die Zeit immer mehr gesteigert und gesteigert und gesteigert hat. Das hätten die sich in den 80ern nicht vorstellen können, dass der da mal in so ein Stadion reinläuft und wie so ein Halbgott da dann verehrt wird. Ja. Und ja. Dieses, also würdest du sagen, dass jetzt in diesen 10 Jahren, wo du drin warst, das auch zugenommen hat, der Manhili-Hype, ja. Oder war das von Anfang an so?
Es war von Anfang an schon stark, zumindest als ich reingekommen bin, so, dass er gehypt wurde. Aber es hat sich immer mehr durch Technologie, aber auch durch vieles irgendwie verändert. Also zum Beispiel, als ich noch reingekommen waren alle Möbel in Shincheonji immer noch in Braun, ganz normal. Und irgendwann kam man in diesen Tempel rein und dann wurde auf einmal der Befehl gegeben, dass alles weiß gestrichen werden muss. Und dann wurde alles in diesen Tempeln halt so verändert von den Farben. Das macht auch was aus, wenn du in so einen Raum reinkommst und dann ist alles weiß. Und dann steht ein Mann mit weißem Anzug, gelber Krawatte da. Dann ist das schon so eine Helligkeitsausstrahlung, so eine Lichtausstrahlung, was das Ganze dann irgendwie doch nochmal eindrucksvoller macht, ne? Also, das verändert sich durch immer mehr neue Anweisungen, die gegeben wurden, um das Bild noch mehr zu verfeinern, ja.
Was hast denn du, während du dann in Shincheonji warst, so über diesen Mann gedacht und was hast du mitbekommen von anderen? Also ich habe das Gefühl, also es gibt Leute, die nennen ihn dann auch so mal den alten Mann, so andere wiederum, für die ist er so der unantastbare Superheld. Also was für einen, wie blicken Shincheonjiler auf diesen Menschen Manhili? Wie hast du auf ihn geblickt damals?
Also schon eine starke Heldenverehrung so. Also es ist schon so, dass man ihn so zeichnet und einem das Bild gibt, dass er derjenige ist, der für Frieden gesorgt hat. Damals, als ich reingekommen bin, wurde auch sehr stark mit diesem Mindanao-Frieden geworben, dass er dafür gesorgt hat. Damals wurde es mir genau so erklärt und dass es Wissen wurde, war auch mein Wissen in der ganzen Zeit, dass er nach Mindanao gegangen ist. Und dort einfach mit 2 Leitern von Mindanao, die seit Jahren sich bekriegt haben, gesprochen hat und dafür gesorgt hat, dass dort Frieden herrscht auf einmal. Das heißt, wir haben jahrelang geglaubt, dass er dafür gesorgt hat, dass in Mindanao Frieden ist. Obwohl in den Nachrichten mal sowas kam und auch so irgendwie doch nochmal kam, dass da noch irgendwie Kriege sind, hat man das ja meistens ignoriert, weil man hat ja gesagt, irgendwas haben die da falsch berichtet, weil wir haben es ja gesehen, dass Manhili jetzt Frieden gemacht hat in Mindanao. Und das, was einen sehr eindrucksvoll vorkommt, sind diese ganzen Friedensarbeiten. Wenn man dann sieht, irgendwie, dann ist er da in so einem Stadion und dann sind da so viele tolle Auftritte, die gemacht werden. Und die koreanische Kultur ist ja schon sehr, sehr streng. Also das heißt, sie machen da mit ihren Card-Caption irgendwelche riesigen Bilder, dann zeichnet das ein Bild von einem riesengroßen Heldentum, von einer Veranstaltung, wo man mit Teil davon ist, wo man wirklich dafür sorgt, für Frieden zu sorgen. Und das ist eine große Hauptmotivation in mir auch gewesen, zu sagen, okay, manche Dinge laufen vielleicht etwas streng oder anders als in meiner Kultur oder in der deutschen Kultur, aber gleichzeitig sieht man, er arbeitet tatsächlich dafür, dass es keine Kriege mehr auf der Welt geben soll. Und mein Wunsch war ja, okay, vielleicht ist es eine gute Organisation, um dafür zu sorgen, dass in der Zukunft halt wirklich keine Religionskriege mehr herrschen, keine Kriege mehr herrschen auf der Welt. Und das möchte ich als Zukunft der nächsten Generation mitgeben, meinen Kindern mitgeben, dass sie nicht in den Krieg ziehen müssen. Also wenn man damit wirbt, dann hat man diese innere Motivation und denkt sich, okay, ich nehme das alles an, weil es ist ja nur zu einem guten Zweck.
Also, aber jetzt mal so Liman Hee wurde so präsentiert als jemand, der auf übernatürliche Weise in eine Konfliktregion gegangen ist. So wird es ja in Shincheonji geframed, dass auf der philippinischen Insel Mindanao kam er hin und hat dort dann Leiter an den Tisch gehockt, die dann sich vertragen haben, und damit wurde ein jahrzehntelanger Religionskonflikt gelöst. Also da kommen wir gleich nochmal zu. Das habe ich jetzt auch schon von Shincheonji-Lan gehört. Er trifft dann die Staatspräsidenten dort und hier und das und jenes, und er ist so eine krasse, wichtige Person und bewirkt und tut so viel in dieser Welt. Das ist schon, aber jetzt ist es so, dass er im geistlichen Leben einfach nur gesehen wird, wie jetzt vielleicht in der Kirche jemand seinen Pastor sieht, der einem das Wort Gottes auslegt in der Predigt, und der vielleicht, also gibt ja auch christliche NGOs, wo dann vielleicht Leiter haben, die viel Gutes in der Welt tun. Was hebt denn ihn jetzt nochmal ab, in dem, wenn du jetzt an dein geistliches Leben, Glaubensleben, ich will jetzt nicht zu weit gehen zu sagen, Beziehung mit Gott, ich will jetzt nicht sagen, dass keiner in Shincheonji eine Beziehung mit Gott hat, aber ja, also welche Rolle hatte in dem ganzen Manili gespielt für dich und dein Glaubensleben?
Schon eine starke Rolle. Also es ist schon so, dass wir stark an Gott und auch an Jesus geglaubt haben und an diese Bibel. Also das Wort ist Basis von dem Ganzen. Aber Manili hat eine sehr zentrale Rolle. Und damals, als ich reingekommen bin, wurde es schon sehr geframed mit dem, dass er sozusagen derjenige ist, mit dem Gott und Jesus wandeln. Das heißt, er ist nach der Offenbarung derjenige, der genau in der Offenbarung prophezeit wurde und in der Bibel prophezeit wurde, und er erfüllt es jetzt. Das heißt, er ist schon ein prophezeiter Hirte. Es gab ja vier Arten von Hirten in der Bibel wohl. Da gibt es prophezeite Hirten, und dann gibt es noch Hirten, die irgendwie einfach nur dafür da waren, irgendwas zu erfüllen, oder Propheten. Und also es gab unterschiedliche Hirtenarten, aber die prophezeiten Hirten gab es ja nur Jesus und er. Also er wird schon stark mit Jesus verglichen, auch wenn dann immer wieder in Podcasts irgendwie das verneint wird. Aber es ist schon so, dass man ihn eher wie eine Art Jesus sieht, der auch eine Art Unsterblichkeit ausstrahlt, der derjenige ist, der Frieden auf diese Welt bringen soll.
Aber mögen ihn die Leute? Also ist es, oder gibt es auch Leute, die sagen, boah, eigentlich finde ich seine Predigten langweilig und der Kerl ist mir unsympathisch, aber er ist ja der verheißene Hirte, also müssen wir aus Respekt an ihn glauben?
Sehr oft. Also ich glaube, ich hatte auch selbst oft so eine Art Frustration in mir, mir diese Predigten anzuhören, weil die Predigten teilweise über eine Stunde gingen und er hat halt einfach nur eingedroschen. Es war eindrucksvoll, dass er so viel über die Bibel wusste, als über 90-jähriger alter Mann dasteht und dir die ganzen Bibelstellen zitieren kann und eben alles über die Bibel weiß, ist schon eindrucksvoll, macht er aber auch schon seit 40 Jahren. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwann frustrierend, weil man sitzt da und will eigentlich nur noch, dass die Zeit umgeht. Man hat Hunger, man sitzt irgendwie in diesem Gottesdienst und will einfach nur nach Hause und muss sich dann eine Stunde lang irgendwie Geschimpfe anhören. Und das ist richtig anstrengend. Also es ist ganz oft, dass man innerlich so einen Konflikt hat mit, eigentlich finde ich das total nervig und ich will es nicht mehr hören. Und gleichzeitig aber sich denkt, oh, das sind die Gedanken vom Satan, die ich gerade habe. Das sind böse Gedanken. Ich darf so gar nicht denken, sonst wird Gott mich verurteilen.
Ja. Geschimpfe auf was und wen? Also inwiefern?
Geschimpfe halt darauf, wenn man zu wenig missioniert. Ihr seid selber, also es wird ja wirklich viel irgendwie drauf gedriftet, so okay, ihr müsst ja eure Ziele erreichen bis dann und dann. Und wenn man die Ziele nicht erreicht hat, dann ist es ja immer wieder so, okay, es ist eure Schuld, ihr habt nicht hart genug dafür gearbeitet und so weiter. Und es ist ja auch so, Manili spricht so, aber auch die Stammesleiter teilweise und auch die Gemeindeleiter, die dann anfangen, auf einen einzudrischen, ja, wir hätten besser arbeiten müssen. Warum arbeitet ihr nicht? Wie schwach ist denn euer Glaube? Wieso habt ihr keinen starken Glauben? Glaubt ihr denn nicht, dass die Prophezeiungen erfüllt werden? Ihr müsst dafür arbeiten. Nur ihr könnt dafür arbeiten, sonst werdet ihr rausgeschmissen aus dem Himmelreich. Also es wird schon viel eingedroschen. Und sich das immer wieder anzuhören, macht einen, verletzt einen gleichzeitig, weil man denkt, okay, ich bin mangelhaft, ich bin so schlecht. Und gleichzeitig ist man auch einfach nur genervt, immer wieder das Gleiche zu hören.
Ja, das ist auch mein Gefühl, so wenn ich jetzt die Predigten von ihm mir anhöre, es ist halt immer das Gleiche. Es ist einerseits eine Selbstdarstellershow ohnesgleichen, wo er immer wieder sich präsentiert, ich war im Krieg ganz vorne an vorderster Front und ich habe das und das und das gemacht und das geleistet und das getan und ich bin die wichtigste Person des Neuen Testaments und die wichtigste Person der Bibel und ich bin so wichtig, wichtig, wichtig. Also auch wenn, weißt, wenn man davon ausgeht, wie ich es tue oder wie wir es tun, dass er ein Scammer ist, dann ist das ja auch enorm frech auf einem anderen Level. Also wenn es so wäre, müsste man sich schon fragen, boah, also dass Gott jetzt plötzlich so irgendwie agiert, dass er quasi eigentlich Demut, was eine Eigenschaft in der Bibel ist, hier hervorgehoben wird, jetzt nicht gerade die ist, die dieser Mann Hilly an den Tag legt. Also es ist immer das Gleiche, dass er sich selber feiert, aber auch wie er dann die Pastoren beschimpft als Trottel, als Schwachköpfe, als dies und das und jenes, während gleichzeitig Shin Jong-ji ja Pastorenmissionen betreibt, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sie dann den Leuten diese Passagen vorlesen. Genau, und also ich habe jetzt, mich catcht das nicht besonders, seine Predigten. Ich denke mir, der wiederholt sich einfach nur am laufenden Band und ich glaube, vielen Shin Jong-jilern geht es so. Ich würde gerne mal noch zu dieser Mindanao-Sache kurz zurück. Also um das nochmal kurz einfach ins Verhältnis zu setzen. Wir haben ja bei uns einen Missionar interviewt gehabt bei Shin Jong-ji Exposed, den Christian Wagner, der seit dem Jahr 2000 rundherum auf Mindanao lebt und der den Konflikt dort sehr gut kennt. Und haben ihn gefragt, ist es denn so, wie Shin Jong-ji das darstellt? Ist es ein Religionskonflikt? Er sagt, nee, das ist ein Konflikt zwischen der philippinischen Regierung und islamistischen Gruppen. Und in der philippinischen Regierung sitzen natürlich viele Katholiken auch drin im Parlament, aber eben auch Muslime. Und der Witz ist, die beiden Repräsentanten, die Leiter, die er sich herangezogen hat, der Muslim und der Katholik, der Muslim, den er geholt hat, arbeitet ja für die philippinische Regierung. Der ist Gouverneur gewesen in der Region Mago-Indanao und so weiter. Das heißt, der hat sich nicht nur jemanden geholt, der nicht von der Konfliktpartei ist, der hat sich jemanden an den Tisch geholt, der sozusagen die andere Konfliktpartei vertritt. Also das ist ein Witz ohnesgleichen. Dieses ganze Friedensabkommen hat gar nichts bewirkt. Aber jetzt, worauf ich raus will, weil du jetzt auch meintest, ja, euch wurde das aber beigebracht, er hätte dort effektiv Frieden gebracht. Dieses Video, das diese ganze Friedensarbeit von HWPL in Frage stellt und dass der Konflikt gelöst wurde, das hat es in sich auch, weil Christian Wagner anführt, dass zum Beispiel 3 Jahre nach diesem Friedensabkommen eine ganze Stadt auf Mindanao, Marawi City, in der Größe von Augsburg, dem Erdboden gleichgemacht wurde. Also nichts mit Frieden. Aber jetzt hat ein Aussteiger einen gewissen Leiter bei Shin Jong-ji damit konfrontiert. Und da dieser Leiter auch meine Nachrichten schon vorgelesen hat in Livestreams, mache ich dasselbe jetzt auch einfach mal. Der stellt dafür meinen Charakter in Frage, aber das geht wie ein Boomerang zurück, weil er liest ja auch meine Nachrichten vor. Dann genau, einfach mal zu dieser Mindanao-Sache. Dann würde mich mal interessieren, wie deine Aussteigerin-Perspektive ist. Da hatte ich, also der Aussteiger hat ein Video weitergeleitet von einem Shin Jong-jiler, einem Lehrer aus dem Gallus, der gesagt hat, auf Mindanao ist Frieden, wenn Lee Man-hee das sagt, dann ist es auch so. Und dann schreibt folgender Leiter, folgendes. Hallo, lieber Bruder. Wenn Song Sanim ausspricht, dass er Frieden in Mindanao erschaffen hat, dann meint er hauptsächlich den Beginn der Friedensarbeit, die daraus resultierenden Bewegungen, Aktivitäten und weltweiten Friedenszusammenkünfte sind Ergebnis davon und Grundlage für einen sehr großen biblischen Plan. So, wir sind doch nicht doof. Einmal googeln und jeder weiß, dass in Mindanao aktuell kein Frieden herrscht. Das weiß auch HWPL. Was aber Fakt ist, sind die enormen Friedensbemühungen, die dort stattfinden, die Warp Offices, die sehr aufwendige Peace Education, die DPWC-Artikelpromotion, die Freiwilligendienste und noch vieles mehr. Natürlich ist das ein Long-Term-Prozess und es wird noch Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte dauern, Jahrhunderte, bis HWPL signifikanten Frieden erwirkt. Vielleicht geht's aber auch ganz schnell. Wenn also gesagt wird, Frieden ist geschaffen, wird damit hauptsächlich ausgedrückt, dass der Beginn der Friedensarbeit ins Leben gerufen wurde, woraus wahrer Frieden entstehen wird. So, ist das, was euch beigebracht wurde, Aileen, das gewesen, dass der Beginn der Friedensarbeit Nein. ins Leben gerufen wurde?
Nein, es wurde ausdrücklich anders dargestellt. Aber es ist auch witzig, dass halt Shinchanji doch immer wieder, wenn dann ein Argument kommt, zurückrudert und genau auf das gleiche Argument zurückfällt. Ja, das soll nur einen Stab zeigen. Es soll nur zeigen, dass irgendwie was begonnen hat. Das ist bei allen möglichen Argumenten, die Widersprüche in Shinchanji geben, immer wieder das gleiche zurückrudern. Wenn zum Beispiel hinterfragt wird, ja, Corona-Zeit sollte doch die Zeit sein, wo die Bedrängnis war und die Zeit der Bedrängnis und dann halt eben die 144.000 ja dann auch geformt sind. Und dann wird immer wieder zurückgerudert und gesagt, ja, das ist nur der Beginn von dem Ganzen. Also es ist immer wieder so ein Widerspruch da und wenn ein Widerspruch vorgewiesen wird, dann rudert Shinchanji oder eben damit halt auch irgendwelche Leiter wieder zurück und sagt, ja, das soll ja nur der Start sein. Es ist ja wohl logisch, dass der Frieden noch nicht auf der ganzen Welt so existiert. Die Frage, die man sich dann aber als Shinchanji vielleicht stellen sollte, ist, warum wird es dann aber in der Gemeinde erst einmal anders dargestellt? Und das ist hauptsächlich gar nicht so sehr, um andere Menschen aus der Welt zu täuschen, sondern vielmehr, um die Menschen, die da drinnen sind, zu täuschen, um denen diese Motivation weiterzugeben, ah, okay, hier ist der richtige Weg, um hier weiterzuarbeiten. Es wird also absichtlich dieses Bild erschaffen, dass wir wirklich stark vorankommen in der Friedensarbeit von HWPL, damit man die Motivation weiter beibehält, zu sagen, okay, ich mache hier weiter, weil das ist der richtige Weg.
Also heißt, bei euch wurde klar gesagt, dieser Konflikt ist gelöst, da ist jetzt Frieden.
Anfangs ja. Als es dann widerlegbar wurde, hat man das dann geschiftet.
Ja, und das ist aber auch interessant. Es ist halt immer erst dann, wenn quasi von außen die Pistole an die Brust rangelegt wird.
Genau. Ja.
Gibt es da andere Beispiele, wo du sagen könntest, da wurde anfangs mit einer größeren Klarheit wurden Dinge behauptet und dann als Videos, Interviews und Gegenbeweise kamen, hat man angefangen, das ein bisschen vager zu formulieren?
Ja, mit ganz vielen Dingen war das ja so. Also einerseits natürlich hier mit dem HWPL, das andere Beispiel sind einfach Lehrinhalte, die verändert wurden, wie zum Beispiel eben über diese halbe Stunde Ruhe in der Offenbarung oder eben halbe Stunde sind dann auf einmal zu 6 Monaten geworden.
Also Offenbarung 8, Vers 1, genau.
Genau.
Über die halbe Stunde im stillen Himmel gesprochen wird.
Genau. Anfangs habe ich das so gehört, dass es sich damals um 6 Monate handelte, wo einfach eine Pause war. Dann später wurde behauptet, dass es auch gleichzeitig in dem Restaurant so war, dass sie da gesessen haben und eine halbe Stunde geschwiegen haben. Das kam aber viel später. Also es hat sich dann viel später verändert. Und dann wurden beide Sachen gleichzeitig behauptet und dann später hat man das mit dem halben Jahr komplett weggelassen und nur noch das mit der halben Stunde gesagt. Und es wird halt viel zurückgerudert, wenn man daraufhin nachfragt, sagt man, ja, das war in der Übersetzung damals falsch. Derjenige, der es aufgeschrieben hat, hat es halt falsch verstanden. Also es wird immer wieder ein Argument gefunden, bloß nicht Sonntenehmen damit zu beschuldigen, sondern es war dann irgendjemand anderes, der daran einen Fehler gemacht hat. Also
gut,
es wird immer wieder zurückgerudert.
Ja. Da haben wir ja quasi die Leiter oder Leute anhand des Shinchanji-Lehrmaterials gezeigt. Das wurde früher so gelehrt, dass es 6 Monate waren. Dann wurde es gelehrt, eine halbe Stunde sich anschweigen im China-Restaurant in Anyang. So, und dann ist halt meine Theorie, dass halt das, was ihr als übersetztes Material hattet, das ältere Lehrmaterial war und das dann aber eben die geupdatete Lehre, die wurde dann später übersetzt und so kam es dann in diesen Konflikt, weil das wurde schon viel früher verändert, aber ihr hattet halt quasi, das, was für euch übersetzt wurde, war noch die alte Lehre.
Ja,
und das
genau,
sind ja eigentlich auch so Dinge, die kriegt man als Deutscher ja oft gar nicht mit, diese Veränderungen in der Lehre.
Genau. Das sind so ein paar Beispiele, aber natürlich, es gibt auch noch ganz andere Beispiele. Es gab ja auch noch zum Beispiel das mit dem, als dann die Fotos rauskamen, mit der Affäre und so, da wurde ja auch sehr viel zurückgerudert. Da wird dann auch immer wieder gesagt, Also ja, einerseits wurde zuallererst gesagt, das sind Fake-Bilder. Also zuerst ist, nee, das stimmt nicht, das ist alles nicht wahr. Wenn man es dann aber widerlegen kann und zeigen kann, du, das sind echte Bilder, dann kann man, dann fangen sie an zu sagen, ja, aber das haben ja andere auch gemacht. Das heißt, es waren ja auch Leute dabei, das war schon bewusst gemacht. Also wer würde denn schon irgendwie eine Affäre haben, wenn man bewusst diese Bilder zusammen macht? Also es wird immer wieder versucht, irgendwie schnell zurückzurudern und irgendwie ein Argument zu finden. Und zur Not baut man sich noch vielleicht so ein Notfallargument auf, indem man halt sowas behauptet wie, ja, er ist ja auch nur ein Mensch und darf Fehler machen. Ja.
Das ist eigentlich unfassbar, ne? Also wäre das jetzt vor, sagen wir mal, 7 Jahren, 8 Jahren, 5 Jahren denkbar gewesen, dass einer vorne sagt, ja, Liman Hee, der sündigt auch, ist ja auch nur ein Mensch, und wenn er jetzt, selbst wenn er mit einer Frau außerhalb der Ehe verkehrt haben sollte, ist es nicht so schlimm. Also bevor es solche Bilder und Anschuldigungen mit Liebesbriefen und so weiter gegeben hat von ihm, wie gesagt, findet man auf unserem Kanal Shinjeonji Exposed, schaut da mal vorbei, dann wisst ihr genau, was wir meinen. Also wäre das vor dem Exposen dieser Sache denkbar gewesen, dass so kommuniziert wird?
Es wird auf jeden Fall nicht offiziell kommuniziert. Also ich hätte mir, wenn ich als Mensch einen Fehler mache, und ich bin da tatsächlich für so viele Menschen verantwortlich, dann würde ich mich hinstellen, bevor sowas rauskommt, und sagen, hey Leute, das ist passiert, ich habe einen Fehler gemacht, ich stehe dazu, tut mir leid, ich mache das nicht mehr. Und ich möchte auch, dass ihr diese Fehler nicht macht. Aber da es dann im Anschluss irgendwann rauskommt und er noch nicht mal ein Statement dazu abgibt, ist schon sehr verdächtig.
Ja, und es bis heute ja quasi noch geleugnet wird, ja. Wenn, also im Sinne von, also es wird gesagt, es stimmt nicht, es ist eine Lüge, es ist eine, das ist erfunden, aber es wird, das ist ja die Frage, warum geht dann Shinjeonji nicht oder Manhili nicht gerichtlich gegen die Dame vor? Also hunderte Leute haben Shinjeonji verlassen deswegen, du bist eine Person davon, der Marco, mit dem ich ein Interview hatte, eine weitere, also in Korea hat es ja nochmal ganz andere Heftigkeit und Wucht gehabt, und dann hätte er allen Grund der Welt, bei so einem Rufmord, wenn es nicht stimmt, gerichtlich gegen vorzugehen. Und es wird ja bei anderen Dingen gerichtlich vorgegangen, warum hier nicht?
Ja, das ist genau das auch ein Grund, was mich zum Zweifeln gebracht hat, weil Shinjeonji geht ja gerichtlich gegen jede Kleinigkeit an Rufmord vor. Also das wusste ich vorher nicht. Ich habe in Shinjeonji gedacht, Shinjeonji ist der Friedensbote und die gehen nicht auf Kriege ein sozusagen. Wenn irgendjemand einen für irgendwas beschuldigt, dann hält Shinjeonji sich meistens raus, weil sie sind ja Friedensboten. Aber tatsächlich ist es so, dass Shinjeonji wegen jeder Kleinigkeit auch verklagt. Und das wissen Shinjeonji-Mitglieder gar nicht. Wegen jeder Kleinigkeit. Ich meine, bei dir auch schon wegen Rufmord haben sie ja auch schon versucht, dich irgendwie anzuklagen. Das heißt, sie versuchen schon immer wieder, jemanden wegen Rufmord zu verklagen. Auffällig wird es, dass es bei Hee-suk nicht passiert und auch bei der damaligen
Kim Nam-hee
ebenfalls nicht passiert ist, als die Behauptung aufkam, sie hatte eine Affäre mit Man-hee Lee, als sie behauptet hat, sie wäre verheiratet mit Man-hee Lee gewesen, die Kim Nam-hee. Auch da kam keine Anzeige von Shinjeonji. Das kommt mir schräg vor.
Ja. Absolut, absolut. Und es ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate her mit Hee-suk. Also warum wird das nicht gemacht? Die Frage habe ich besagtem Leiter, von dem wir es vorher auch schon hatten, so gestellt. Und er konnte mir keine Antwort geben. Weil es gibt keine Antwort drauf. Es gibt keine Antwort außer, ja, so machen wir, so handeln wir halt nicht bei Shinjeonji. Aber ich habe gesagt, schaut mal, ihr habt eine eigene Anwaltskanzlei. In Frankfurt gibt es ein koreanisches Ehepaar, wo bei dem Kerl davon der Vater diese Anwaltskanzlei betreut in Korea. Also das ist ja, da wird ja gerichtlich vorgegangen gegen jeden Kritiker, wo man nur kann. Und sowas soll einfach stehen gelassen werden. Das ergibt doch hinten und vorne keinen Sinn. Das bedeutet, Shinjeonji, die müssen nicht nur für sich rechtfertigen, dass Man-hee Lee sowas macht, seine Macht ausnutzen, um sich sexuell an jungen Frauen zu vergreifen, was schon widerlich und ekelhaft ist. Dieser Mann ist ein absoluter Widerling. Aber sie müssen auch damit leben, dass er sie ja weiter leugnet und aktiv quasi sie anlügt damit.
Ja.
Und das ist ja im Grunde, das heißt, wenn sie wissen, da lügt er uns gerade an, Weil so meint es ja auch der Stefan in dem Statement-Video, der Vorsitzende selbst, Manny Lee, hatte das ja geleugnet, diese Vorwürfe. So, das heißt, Leute, die zur Überzeugung kommen, er hat das wirklich gemacht, müssen damit leben, dass er aber weiterhin was anderes behauptet. Und wenn er sie in dem Bereich anlügt, wer sagt nicht in anderen Bereichen? Nochmal zu diesem, es wird immer erst dann etwas geändert, wenn es nicht mehr anders geht. Das wäre ja auch mit dem Tier aus der Erde zum Beispiel so oder mit den 144.000. Also früher wurde gelehrt, die 144.000 sind eine absolute Zahl. Also sobald Xinjiang insgesamt, egal in welchem Stamm, wie viele 144.000 hat, dann kommt quasi die große weiße Schar und so weiter und dann geht's weiter. So, dann hat man die Zahl erreicht, dann hieß es, da wurde die Lehre verändert, es müssen pro Stamm 12.000 sein. Dann wurde das so, dass du pro Stamm dann eben 12.000 Versiegelte hast. Und dann wurden die Versiegelungsmaßnahmen immer höher, sodass du jetzt sehr viele Tests schreiben musst, sodass es immer weiter geändert wird. Wie so die Karotte vorm Gesicht des Esels, dass er denkt, jetzt haben wir es bald, die 145.000 Lehrveränderung. Ah, noch ein bisschen länger ackern und noch ein bisschen länger ackern. Und das zum Beispiel hatte der Stefan kommuniziert in der internen Belehrung so, ja, das ist quasi, dass halt auch Songsanim das am Anfang auch noch nicht alles so in der Fülle gesehen hat. Er wusste, aber die Kernlehre stimmt ja trotzdem. Und das wäre jetzt meine Frage an dich, als eine, die selber in Lehrverantwortung lange war. Hat man so gelehrt, dass es da Kernlehren gibt und dass es dann... Also gar nicht so jetzt auf das Detail ankommt? Oder ist das nur eine Veränderung im Nachhinein, um es dann schön zu reden?
Also das, was einen in Xinjiang catcht, ist die Kernlehre. Das bedeutet hauptsächlich das, was mit diesen Gleichnissen zusammenhängt, weil die Gleichnisse sehr passend sind, und das, was sie bedeuten und diese Prophezeiung und Erfüllung, auch schon vom Alten Testament zum Neuen Testament hin. Das heißt, es sind so viele Dinge, die prophezeit wurden und die sich dann erfüllt haben. Das passt alles sehr gut zusammen. Es hat einen sehr, sehr schönen roten Faden, was das Ganze sehr logisch macht. Und damit argumentiert dann Xinjiang, ja, deswegen die Kernlehre passt und deswegen stimmt alles andere. Das Problem aber ist, dass wenn Xinjiang eben, die nutzt ja diese Kernlehre, um die Erfüllung der Offenbarung zu erklären. Und diese Erfüllung der Offenbarung beruht eben auf das, was eben Manny Lee als einziger bezeugen kann und erklären kann. Und dass, wenn man sieht, dass das eben alles gelogen und manipuliert war und gar nicht so echt ist, dann macht die Kernlehre eigentlich überhaupt nichts mehr aus, weil es ist einfach nicht mehr in echt genauso passiert, wie er das alles erklärt. Und ich finde, das, was mich am meisten zum Zweifeln gebracht hat, ist, dass wir aktiv in Xinjiang gelernt haben und immer wieder lernen, andere Menschen zu belügen, um sie in dieses Reich reinzubringen. Das heißt, wir haben gelernt, Menschen zu manipulieren und zu belügen, um sie irgendwie da reinzuziehen. Das heißt, wenn man von Grund auf diese Technik also Anfechter dieser Technik ist, immer wieder diese Technik verwendet, andere Menschen zu belügen, um sie reinzukriegen. Wenn das so normalisiert wird, warum sollte dann nicht Manny Lee selbst auch lügen? Wenn wir doch immer wieder feststellen, dass diese Lügen auch immer wieder da sind, bei HWPL, bei sonstigen Dingen, ja. Das heißt, es wird immer wieder aktiv gelogen. Wieso sollte er nicht auch in anderen Dingen lügen? Das müsste man doch dann anfangen zu hinterfragen und zu sagen, wenn er da lügt, vielleicht lügt er auch da.
Ja, richtig. Aber gut, da wird ja eben gesagt, dass der hat da damals nicht gelogen, er hat halt eben noch nicht das volle Bild gesehen. Die Kernlehre stimmt, 144.000. Jetzt weiß man weiß es ja immer erst dann, wenn es sich erfüllt und so weiter, wird dann schön geredet. Oder zum Beispiel, dass das Tier aus der Erde ein gewisser Herr Tak war und dann später wurde es aber Oh Byung-ho. Und Oh Byung-ho war vorher einer der sieben Köpfe des Tieres. Das heißt, es ist eine handfeste Lehrveränderung, die man anhand von dem Lehrmaterial auch belegen kann. Und dann wird aber gesagt, ja, die Kernlehre hat ja gestimmt und das hatte ihm Gott in der Vision gezeigt und das andere nicht. Jetzt meine Frage an dich. Das sind ja Dinge, die sagten Stefan so in der Schulung, weil unsere Website, weil unsere Videos damit konfrontieren, dass das früher anders gelehrt wurde. Und jetzt heißt es plötzlich, ja, das ist ja nicht so wichtig, es geht ja nur um die Kernlehre. Wäre das denn vor unseren Videos und vor unserer Website und vor diesen konkreten Vorwürfen, mit denen die deutschen Xinjiang-Schüler konfrontiert wurden, denkbar gewesen, dass man da so ein, ja, Hauptsache die Kernlehre stimmt und Hauptsache das große Ganze stimmt, gelehrt bekommen hätte?
Also, sobald Shin Chun-ji in nichts aufgedeckt wird, werden sie auch nichts ihre Energie darin verwenden, irgendwas anders zu argumentieren. Es wird immer wieder eigentlich versucht, das so zu belehren, dass man denkt, okay, so stimmt's. Und sobald dann eben von dir auch wirklich Lehrinhalte kommen, die sich widersprechen, dann müssen sie reagieren und dann reagieren sie eben mit solchen Argumenten wie, ja, aber die Kernlehre stimmt. Und das ist Hauptargument, warum halt Leute auch drinnen bleiben. Ja, weil die Kernlehre, die passt so schön und die stimmt ja. Aber im Endeffekt, wenn man belogen wird in einem Teil, dann kann man davon ausgehen, dass auch andere Dinge gelogen sind. Und das ist ja eigentlich auch so witzig und so widersprüchlich, weil ja auch immer wieder gesagt wird, Wahrheit gibt's nur in Shin Chun-ji und Wahrheit ist einseitig und man darf nicht lügen und nur der Satan lügt. Aber in Shin Chun-ji ist es dann doch wieder okay, wenn man lügt. Also das ist so widersprüchlich an sich, weil gesagt wird ja eigentlich, Der Einzige, der lügt, ist Satan.
Das ist
aber,
ja, was ich,
ja, mit der Lücke, dass man in Shin Chun-ji doch auch lügen kann.
Das ist ja auch, wo ich sagen würde, wer mit Glashaus sitzt, sollte nicht Stein werfen. Das war für mich so in einem Statement von Samuel und Stefan, wo ich auch gesagt habe, also warte mal, euer Vorwurf ist, ich lüge. Lügen ist Teil eurer standardgängigen Arbeitsmethoden. Ihr habt doch gar kein Recht dazu, irgendjemanden zu kritisieren, wenn er lügt. Ja. Und jetzt sehen wir eben, Manhi Li macht das auch, oder beziehungsweise ist ja auch da die Frage jetzt, was ist denn mit Leuten, die, also was mich noch interessieren würde, was ist mit Leuten, die jetzt neu in Shin Chun-ji kommen? Was sind denn Dinge, die sie anders von Anfang an beigebracht bekommen, als Lehren, die du noch mitgekriegt hast? Also für mich war es spannend, in Korea zu sehen, Leute, was haben die vor 30 Jahren beigebracht bekommen? Da war schon vieles anders zu dem, von dem, was du beigebracht bekommen hast. Aber was hat sich allein in den letzten 10, 11 Jahren, die du jetzt mitbekommen hast, verändert, wo ein Neuling gar nicht mehr nachvollziehen kann und wo nur die alten Hasen wissen, so war das früher mal?
Ich glaube, die Lehrinhalte werden immer angepasst, also so wie eben diese Dinge, die wir gerade als Beispiel genannt haben. Das heißt, für die Neulinge kommt das gar nicht erst in Frage, dass eben das mit diesen 6 Monaten war oder eben, dass die 144.000 nur als Zahl erfüllt werden mussten, dann später als Stämme und dann später als Versiegelte, sondern sie kriegen nur den letzten Teil mit. Das heißt, dass sie versiegelt sein müssen. Das heißt, das, was vorher war, das kriegen die gar nicht mit. Und generell ist es ja dann auch noch perfekt angepasst in der Lehre, dass sowieso diejenigen, die länger in Shin Chun-ji sind, rausgehen, weil es heißt ja in der Bibel, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Das heißt, damit hat man das perfekte Argument, wenn irgendwelche alten Leute rausgehen wegen der Lehre, weil sie eben nicht stimmt, weil sie irgendwie nicht stimmig ist, dann kommt dieses Argument, ja, das ist, weil sie sowieso, weil sie das erfüllen, was in der Bibel steht, weil die Ersten, die Letzten werden ja die Ersten sein. Das heißt, damit hat man auch das Argument schon, ja, die sind halt einfach raus, weil sie sowieso hätten rausgehen müssen. So.
Fallen dir noch weitere Beispiele ein, wie die Bibel missbraucht wird, um dann solche Dinge irgendwo zu rechtfertigen? Also mir kam das gestern, als ich das Interview mit dem Marco hatte und er dann erzählt hat, wie die Passa-Belehrung war und es dann hieß, ja, man musste das Passa ja auch schnell essen und so deswegen müssen die Kurse bei Shin Chun-ji ganz schnell den Leuten reingedrückt werden und so wird quasi diese Manipulation da sehr schnell, ja, sehr viel Input in die Köpfe reinzuhämmern, biblisch gerechtfertigt. Gibt es denn da so Beispiele, die dir noch so kommen, wo man dann vorgegangen ist?
Also das mit dem Passa zum Beispiel, dass man, genau, man muss jemanden füttern die ganze Zeit, um damit man nicht verhungert, ja, also man muss deswegen ständig irgendwie, dafür wird es missbraucht, man muss halt essen, um nicht zu verhungern, man muss das Wasser des Lebens zu sich nehmen, um nicht zu verdursten, deswegen muss man immer wieder das Wort zu sich nehmen, deswegen muss man es jeden Tag zu sich nehmen, weil sonst würde man ja sterben, geistlich. Also dafür wird das schon sehr stark missbraucht, dass man halt wirklich jeden Tag sich damit auseinandersetzen muss. Genau, also es gibt schon einige Beispiele, wo man eben so nutzt, um die Menschen dazu zu bringen, eben auch rauszugehen, zu missionieren zum Beispiel, indem man eben sagt, dass man, wenn man dass man Frucht tragen muss. Ja, der Baum des Lebens muss ja Frucht tragen. Und die Früchte, da gibt es unterschiedliche Arten von Früchte. Und wenn man keine Frucht trägt, also einmal gibt es die Frucht des Mundes, das heißt, man muss Frucht in dem Wort irgendwie haben, indem man das Wort weitergibt oder auch selber rauskommt aus einem. Man muss aber auch gleichzeitig Frucht der Taten bringen, indem man halt gute Taten bringt und gleichzeitig aber diese Frucht tragen, indem man eben Menschen missioniert. Und wenn man das nämlich nicht macht, dann wird biblisch auch argumentiert, der Baum, der keine Frucht trägt, wird abgehauen. Also der wird ja abgeschnitten. Den braucht man nicht, weil er ja nicht brauchbar ist. Und das wird dafür halt genutzt, als Argument dafür, dass man auf jeden Fall missionieren gehen muss und Frucht tragen muss, also Menschen reinbringen muss, damit man ja nicht aus dem Himmelreich rausgeworfen wird.
Mal so von den Lehren abgesehen, welche Dinge gab es denn innerhalb von Shinzhonji, die dich anzweifeln lassen, ob das wirklich der Himmel auf Erden ist?
Die mich damals haben zweifeln lassen?
Oder wo jetzt? Du, wenn du heute drauf guckst, sagen würdest, das sind menschenverachtende Dinge, an dem, wie man mit Leuten umgeht. Oder weil das wird ja mir dann gerne vorgeworfen, Simon, du übertreibst es, da immer dieselbe Leier und ja, Menschen machen auch Fehler. Aber wo würdest du sagen, gibt es systemisch bedingt Elemente, wo quasi Menschen ja kaputt gemacht werden durch die Strukturen und den Umgang, den man innerhalb von Shinzhonji pflegt?
Also einerseits finde ich das schon generell sehr bedenklich, dass eben mit so einer starken Manipulation an Menschen gearbeitet wird. Also das ist schon sehr, sehr menschenverachtend, wenn man halt wirklich Auskünfte über Menschen, die man nicht kennt, erstmal rausfindet und versucht sie anhand dieser ganzen Auskünfte, hat der Schulden, was für eine Arbeit arbeitet der, hat der Drogenprobleme und so weiter, das alles rausfindet, um diesen Menschen irgendwie zu heilen und reinzubringen. Das ist schon sehr menschenverachtend, weil einfach mit Daten und privaten Daten gearbeitet wird und das ja auch überall geteilt wird in Gruppensystemen. Das heißt, es wird alles gespeichert und man hat das alles aufgelistet über die Personen, die man kennenlernt von außen. Das heißt, auch da ist schon eine große Vorsicht geboten. Aber wenn man erstmal drinne ist, ist dieses Arbeiten mit diesem schlechten Gewissen und Angst, was ich jetzt sehr problematisch sehe, weil es wird immer wieder gearbeitet mit, ja, wenn du das und das nicht tust und wenn du das nicht richtig machst und wenn du keinen richtigen Glauben hast, wirst du von Gott bestraft dafür, dann wirst du rausgeschmissen aus Shinzhonji, dann ist es nicht, dann bist du kein Mensch Gottes, dann bist du mit Satan und das macht was mit einem. Es macht einen, man hat Angst davor, dass man tatsächlich irgendwie falsch ist, dass man das, was man in sich hat, irgendwie falsch ist, dass seine eigenen Gedanken irgendwie falsch ist. Und das stresst sehr viel. Und man hat ständig ein schlechtes Gewissen. Man hat einen inneren, sehr starken Kampf, sobald man irgendwie nur was Privates machen will, wie in Urlaub zu gehen oder eben ein paar Tage oder ein paar Stunden einfach nur mit den Kindern irgendwie Zeit zu verbringen oder mit der Familie Zeit zu verbringen, arbeitet man ständig mit diesem eigenen Selbstvorwürfen, ja, jetzt hätte ich aber eigentlich was für Shinzhonji tun müssen, aber jetzt mache ich schon wieder was für meine Familie. Also dieses Innere, was einen zerreißt innerlich, das ist etwas, was sehr stark gemacht wird und was ich als problematisch ansehe, weil die Psyche darunter extrem leidet. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch Methoden, die auch noch sehr, sehr stark sind, wie zum Beispiel eben diese Bootcamps, die nicht so stark sind wie in Korea, aber trotzdem wurde auch damit gearbeitet. Oder auch mit Trennung von Freunden und Familien, die vielleicht irgendwie dafür sorgen wollen, dass man rausgeht, dass man sich dann immer mehr separiert von anderen Menschen, um in Shinzhonji aktiv nur drinnen zu bleiben. Man teilweise das Studium vernachlässigt, die Arbeit vernachlässigt, die Familie vernachlässigt, um nur da drinnen zu sein. Das ist sehr problematisch, weil diese Menschen, die kommen nicht mehr wieder zurück in die Welt. Es ist total schwierig, dann irgendwie sich ein Leben wieder aufzubauen, weil man sich da drinnen komplett vereinnahmt hat irgendwie. Also es ist so, so tief, ja.
Ich meine, jetzt wäre die Frage, wo du auch schon wieder eine Weile wieder draußen bist, was hast du wieder an Lebensqualität zurück, das dir vorher so gefehlt hat?
Also jetzt aktuell habe ich, das Größte an Lebensqualität ist, dass ich ohne ein schlechtes Gewissen etwas machen kann. Ich kann Sport machen ohne schlechtes Gewissen, ich kann rausgehen ohne schlechtes Gewissen, ich kann Freunde treffen ohne schlechtes Gewissen, ich kann mit meinen Kindern was unternehmen, ohne immer wieder daran denken zu müssen, oh, ich muss irgendwie doch noch einen Blick aufs Handy werfen, muss ich nicht doch noch irgendwas machen für Shincheonji. Das ist schon sehr erleichternd, aber auch meinen Tagesablauf selbst einteilen zu können, mich selbst irgendwie zu organisieren, das machen zu können, was ich will und gleichzeitig für das einzustehen, wofür man eigentlich steht.
Also du würdest sagen, deine Werte, die ja haben sich verändert, deine Sicht aufs Leben. Du hast auch wieder mehr Zeit mit deiner Family. Das ist ja auch so eine Sache, dass du also ich kann mir vorstellen, wenn man da so einen quasi Vollzeitjob eigentlich, also 30, 35 Stunden die Woche ist ein Teilzeitjob mit einer, es wäre eine 75% Anstellung oder sogar mehr. Dass ja einem auch anderswo fehlt an Zeit mit Menschen, an Zeit mit der Familie. Also wo du jetzt wahrscheinlich auch wieder mehr hast.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat mehr Zeit für die Familie, aber auch für sich selbst. Das ist ja etwas, was man fast gar nicht irgendwie nimmt. Zeit für sich selbst, um einfach sich um sich selbst zu sorgen. Also einfach um mal irgendwie Sport zu machen oder mal spazieren zu gehen oder einfach mal den Tag zu genießen. Ohne diesen Dauerdruck und Dauerstress, das ist sehr bereichernd.
Ja, was wird denn in Shincheonji getan, um Leute wie dich und mich dann, also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt unser Interview hier erscheint, werden die Leiter bei Shincheonji nicht besonders happy sein. Was wird denn gemacht bei Shincheonji intern? Das hast du ja schon lange mitbekommen. Wie das dann intern aufgearbeitet wird mit so Inhalten wie jetzt diesem hier.
Also das, was Shincheonji sehr gerne macht, ist die Person angreifen. Und das ist eigentlich eine Argumentationsstrategie, die meistens Menschen anfangen zu erschaffen, wenn sie nicht mehr über die sachlichen Dinge sprechen können. Das heißt, ich weiß nicht, es ist zum Beispiel bei Greta Thunberg ganz oft so gewesen, dass sie, wenn irgendwelche Klimakrisengespräche waren, dann irgendwann Leute nicht mehr gegen ihre Dinge argumentieren konnten und dann haben sie angefangen, Greta Thunberg anzugreifen, indem sie sagen, ja, die ist ja Autistin und deswegen so. Und genau das Gleiche ist das, was Shincheonji vermutlich auch machen wird. Einerseits wird sagen, ja, die ist die Island, die hat ja jetzt Gift zu sich genommen, die ist vom Satan. Oder die Island hat so viele eigene Probleme gehabt, das wurde ja auch teilweise schon gemacht, dass man dann irgendwie anfängt, irgendwelche Behauptungen aufzustellen, was in mir vorgegangen ist oder was meine Vergangenheit betrifft. Und dann versucht man darüber zu argumentieren, anstatt über die Inhalte zu diskutieren, weil das lenkt ja vom Thema auch ab.
Wie werde ich denn geframed innerhalb von Shincheonji? Du hast ja auch wahrscheinlich schon die ein oder andere Belehrung
mitbekommen. Ist dir ziemlich klar wahrscheinlich, ja. Das ist dir ziemlich klar, dass ja du wirst schon als starker Feind irgendwie bezeichnet, als derjenige, der einfach sich zu sehr darauf konzentriert, irgendwie Shincheonji schlecht zu reden und dass gerade, dass du einen sehr starken Fokus darin hast und deswegen der Satan sehr stark mit dir arbeitet, um gegen Shincheonji vorzugehen. Und das wird man natürlich als Argument nehmen. Genauso wie mich als Aussteigerin, die jetzt irgendwie 7 böse Geister in sich trägt, vermutlich genutzt werden wird. Weil wenn man aussteigt, auf einmal nicht nur ein böser Geist in einen ist, sondern 7 böse Geister. Das wird natürlich sehr stark dann genommen. Und damit fühlen sie sich dann auch bestätigt, gerade wenn dann solch ein Video kommt. Ne?
Vielleicht noch so, also wir kommen zum Ende. So, was sind denn so die Punkte gewesen, die dich dann zum Zweifeln gebracht haben? Wie sah dein Ausstieg denn konkret aus?
Also mein Ausstieg war schon sehr stark von dem, was rauskam. Also vor allem, ich würde sagen, diese Videos mit den Fotos mit Hee-suk, wo veröffentlicht wurde, dass Manhee-lee halt auch wirklich Affären mit anderen Frauen hatte, das hat mich schockiert und zum Innehalten gebracht. Nicht direkt zum Rausgehen, aber zum Innehalten und zu sagen, oh, irgendwie ist es komisch, dass es diese Fotos gibt. Und irgendwas stimmt hier nicht. Weil Shincheonji sehr stark darauf beruht, zu sagen, wir dürfen nicht Affären mit anderen haben, wenn wir verheiratet sind. Ja, das ist etwas, was stark dagegen irgendwie arbeitet. Und als ich das gesehen habe, hat es mich zum Innehalten gebracht. Und dann habe ich gedacht, wenn da irgendwie was gemacht wurde, muss ich mir vielleicht doch nochmal andere Inhalte angucken. Und sobald man anfängt, sich alle Inhalte anzuschauen und zu schauen, wie diese Lehre entstanden ist, wie der Ursprung der Lehre ist, wie sich das in Korea mit den Sekten irgendwie wie das Ganze angefangen hat, wie diese ganzen, wie Manhee Lee in diesen Sekten auch drinne war und sich daraus die Lehren gezogen hat, dann fängt man an zu sagen, okay, jetzt ergibt das Ganze Sinn, warum er das Ganze eigentlich macht und wie er das Ganze entwickelt hat. Und wenn man das verstanden hat, dann sagt man, okay, ich bin mir ziemlich sicher, das hier ist nicht richtig.
Also du hast dann, also was genau waren da Sachen, die dich dann, die für dich neu waren? Weil das wird ja dann auch, wurde jetzt auch zum Beispiel in einem Statement-Video gegen mich dann so runtergespielt und da wurde gesagt, ja, das ist jetzt übertrieben zu sagen, dass da zu starke Ähnlichkeiten sind. Klar gibt es ja Ähnlichkeiten, aber die erfüllte Realität haben die anderen nicht, die Himmelsstruktur haben die anderen nicht und deswegen zeigt es ja, dass Manhee Lee das eben nicht von dort abgekupfert hat, sondern wirklich, dass alles von Gott kommt.
Also ich habe mir halt...
Also wenn dann eben die Gemeinsamkeiten mit den anderen Sekten relativiert oder schön geredet wird.
Ja. Also ich habe mir diese Videos angeschaut von diesem amerikanischen Pastor, der aufzeigt, dass Manhee Lee in diesem Olive Tree Movement war und danach in dieser anderen Sekte und dann auch noch in dieser im Tabernacle Tempel. Das heißt, das war etwas, was völlig neu war. Also dieses Olive Tree Movement war in Shincheonji, als ich drin war, nicht bekannt. Wir wussten nicht, dass Manhee Lee in irgendeiner anderen Gemeinde war. Wir wussten nur, dass er vorher nicht gläubig war und dann direkt zu dem Tabernacle Tempel kam und dort eben angefangen hat, sein Glaubensleben so das zu sehen und dann die Realität zu sehen und eben sich das Ganze angefangen hat zu erfüllen. Wenn man dann aber wirklich nachforscht, was der Tabernacle-Tempel eigentlich belehrt hat, dann ist die Struktur zu dem, was Shincheonji macht, ziemlich ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Auch mit der Struktur, die ja in Shincheonji argumentiert wird, die ja nirgendwo anders vorzufinden war, war in diesem Tabernacle-Tempel drin. Das heißt, wenn man das alles irgendwie sieht, dann weiß man, okay, das ist sehr genau abgekupfert. Und er hat dann eigentlich nur so ein paar kleine Baustellen verändert. Das, ja.
Was würdest du gerne den Shincheonji-Mitgliedern sagen, die gerade sich den Mut zusammengenommen haben, sich dieses Video hier anzusehen und gleichzeitig vielleicht jetzt ein schlechtes Gewissen haben, ziehe ich mir gerade Gift rein, sollte ich das alles gar nicht hören?
Also einerseits möchte ich natürlich den Shincheonji-Mitgliedern sagen, dass ich das hier nicht irgendwie aus einem böswilligen Sinne irgendwie mache, sondern dass mir das wichtig ist, mit aufzuklären und zu zeigen, dass es auch andere Sichtweisen gibt und dass ich jeden Menschen in Shincheonji trotzdem noch wertschätze, weil es einfach Menschen sind, die alle selber auch nur Opfer von einem System sind. Das ist einfach etwas, was dazu beigetragen hat. Sie glauben ja auch nur daran und können nichts dafür, ja. Deswegen mache ich da niemanden einen Vorwurf. Demjenigen, den ich einen Vorwurf mache, ist derjenige, der weiß, was er gerade tut. Und das ist hauptsächlich halt Manhee Lee, weil er es absichtlich macht. Und ich möchte den Shincheonji-Mitgliedern, gerade die vielleicht ein bisschen Zweifel haben und ein schlechtes Gewissen haben, sich das jetzt anzuschauen, nochmal mitgeben, das hier alles, das führt dazu, dass man einfach doch nochmal eine andere Sichtweise bekommt. Denn man bekommt in Shincheonji nur eine Sichtweise und man ist im Tunnelblick. Und sobald man ein bisschen außerhalb guckt, dann sieht man auch vielleicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Und das würde ich einfach gern jedem mitgeben. Versucht ein bisschen zu differenzieren, denn Shincheonji argumentiert immer wieder mit, schon im Center wird gesagt, prüfe, weil die Lehre, die du vorher gelernt hast, falsch ist. Das wurde immer als Argument genannt. Die Lehre, die du in deiner Kirche gelernt hast, war falsch und deswegen musst du prüfen und dann die Wahrheit herausfinden. Auch das möchte ich Shincheonji dann mitgeben, prüfe, dann kannst du die Wahrheit nämlich rausfinden. Weil das ist das, was du tun musst. Du musst prüfen. Und prüfen geht nicht, indem du nur in eine Lehre reinschaust, sondern du musst dir das ganze Gesamtbild anschauen. Dann kannst du prüfen.
Manni würde jetzt vielleicht auch sagen, gut, diese ganzen Sachen, die Lee Man-hee getan hat, waren falsch, aber am Ende sollte man doch nur auf das Wort schauen. Warum glaubst du, ist es neben diesen ganzen veränderten Lehren, Lehrwidersprüchen und so weiter, die dich zum und übernommenen Lehren, die dich zum Ausstieg gebracht haben, warum ist auch das eben sehr wohl ein Problem? Also jetzt, du kennst ja das Konzept von dem verheißenen Hirten, wie das intern aufgebaut und aufgebauscht wurde. Passt es damit zusammen, dass er solche Sachen macht?
Nee, also überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, wenn einem beigebracht wird, dass dieser Mann derjenige ist, der von Gott verheißen ist und so heilig ist und so hoch angesehen wird, derjenige, der in der Bibel irgendwie als Prophezeiung irgendwie drinne steht, dann dürfte das nicht ein Mensch sein, der Fehler macht. Und wenn er einen Fehler macht, dann würde er dafür stehen und dastehen und das auch erklären. Denn ein Mensch, der Fehler macht, der zeigt auch seine eigenen Schwächen an. Aber dadurch, dass er es nicht macht, denke ich, ist da ein großes Dilemma drin, also etwas drin, wo ein riesengroßer Widerspruch drin ist. Jemand, der wirklich heilig ist, so wie Jesus Christus es vielleicht auch war, der hätte da gestanden und für seine Fehler eingestanden und hätte das auch ganz klar und deutlich ausgedrückt. Mhm. Aber Manhili macht das nicht. Der steht nicht da und erklärt nichts.
Noch eine Frage zu der Sache mit der Familie jetzt. Gab es ja zum Beispiel bei Ausgesprochen offen, dem Shinjong-Ji-Podcast von der Stacy, so die Aussage, wenn man Hilfe braucht, dann wird einem auch geholfen werden. Und es stimmt so einfach nicht, wenn dann die Aussteiger sich hinstellen und sagen, Shinjong-Ji hat so viel Zeit gekostet und deswegen kam ich nicht mehr mit meinem Leben hinterher, weil wenn das liegt dann eigentlich nur an denen selber und nicht an dem System von Shinjong-Ji. Was wären da deine Gedanken zu?
Das ist ein typisches Ausweichargument. Das machen ja auch ganz gerne irgendwie so bei einer Beziehung ein Mann irgendwie mit einer Frau. Dann wird der Mann halt auch wieder sagen, ja, wenn du Hilfe brauchst, dann sag doch einfach Bescheid. Selbst schuld, wenn du nie sagst, dass du Hilfe brauchst, ja. Also es ist einfach ein schlechtes Argument. Wir wissen doch in Shinjong-Ji, dass die Aufgaben sehr, sehr hoch sind. Und man könnte auch einfach dafür sorgen, dass die Menschen, gerade die Mütter, die sehr, sehr viel zu tun haben und sich um ihre Kinder und Arbeit und alles kümmern müssen, könnte man auch einfach sagen, okay, wir gehen etwas schonender mit diesen Menschen um und gucken, dass sie wirklich entweder eine Betreuung und eine Hilfe bekommen oder aber auch, dass sie etwas entlastet werden und nicht eben an so vielen Dingen teilnehmen müssen. Aber es wird nicht gemacht. Und dann kommt man und schiebt die Schuld eben auf die anderen. Ja, also ja, du bist selbst schuld, wenn du das nicht sagst.
Hm. Aber ich meine, ist ja auch gar nicht möglich, ein gesundes, normales Leben zu führen, wenn man so viel Zeit in Shinjong-Ji verbringt. Also wie will man denn rein faktisch? Also der Tag hat 24 Stunden. Jetzt arbeitet man 8 Stunden. Wenn man 35 Stunden die Woche bei Shinjong-Ji aktiv ist, mal auf die Woche gerechnet, das geht doch gar nicht. Also man kann ja gar nicht nebenbei noch ein normales Leben führen. Außer man reduziert seine Stunden auf der Arbeit oder arbeitet oder lebt vom Bürgergeld, wie es ja auch manche machen über Jahre.
Ja, natürlich. Also es kommt immer darauf an, wofür man sich entscheidet. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich nicht so reduziert habe und trotzdem mein Leben gelebt habe. Und dadurch kommt man auch schneller wieder zurück in dieses Leben. Wenn man aber sehr viel von seinem Leben irgendwie weglässt und sich sehr darauf konzentriert, ja, dann führt es auch zu starker Armut, zu noch weniger Zeit. Also es wird halt auch viel mit diesem schlechten Gewissen gearbeitet dort. Ne? Es wird halt einfach gesagt, so, okay, wie ist denn dein Glaube, wenn du noch nicht einmal schaffst, ein bisschen von deiner Arbeit zu reduzieren für Gott? Ja.
Mm. Oh ja, also Aileen, würdest du, letzte Frage, sagen, es war die richtige Entscheidung, Shinjong-Ji zu verlassen?
Ja, eindeutig, ja. Es ist schade, dass ich es nicht früher erkannt habe, muss ich sagen, weil hätte ich es früher erkannt, hätte ich einfach noch ein bisschen mehr von diesem Leben gehabt. Andererseits kann ich die Vergangenheit nicht verändern. Ich kann nur dafür einstehen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und das einfach mitnehmen als etwas, woraus ich gelernt habe. Und und wenn ich mir ständig Vorwürfe jetzt machen würde, was ich in der Vergangenheit alles falsch gemacht habe, dann führt mich das natürlich nicht weiter im Leben. Und deswegen ist es auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Aber andererseits ist es jetzt einfach eine gute Zeit zu sagen, jetzt kann ich meine Zeit genießen, ich kann mich auf was völlig anderes fokussieren und habe auch wirklich wieder Freude an diesem Leben und kann es genießen. Ja.
Mega, hey, das begeistert mich total, das so zu hören. Und auch, ja, also alleine jetzt für dich und deinen Mann hätte es sich gelohnt, dann nach Korea rüber zu fliegen. Es ist so genial zu sehen, dass diese ganze Arbeit und Kraft und Zeit, die man reinsteckt, auch irgendwo dann dazu führt, dass Leute ja anfangen, das zu hinterfragen, sich ihre Gedanken zu machen. Und ich will an der Stelle auch nochmal betonen, auch wenn ich vielleicht dann hier und da mal so vielleicht ein bisschen spitzer spreche, meine Kritik richtet sich auch, wie bei Aileen, vor allem an Manny Lee und an dieses System, das er errichtet hat. Und ich möchte nicht die einzelnen Leute, die da drin sind, angreifen. Und ich bin eben nicht in so einem Wir-gegen-die-Denken drin, sondern möchte eben den Menschen helfen, die meiner Meinung nach von einem Scammer in die Irre geführt werden. Das ist natürlich immer noch jetzt eine harte Sache zu schlucken, dass ich über den verheißenen Hirten und so weiter so rede. Fällt mir schwer, das nicht zu tun. Und ich glaube, die meisten Leute, die in Shinjeonji sind, die würden vielleicht ähnlich reden, wenn sich jetzt nicht gerade um Shinjeonji handeln würde und sie der Meinung sind, dass jemand anderes hier Leute scammt. Also einfach mal, versucht euch mal reinzuversetzen in uns, die wir der Meinung sind, Manny Lee scammt hier die Mitglieder und er hat sich sexuell an jungen Frauen vergriffen. Da ist es schwierig, da auch darüber zu sprechen in so sanften Worten. Aber wichtig ist mir nochmal zu betonen, es geht uns hier nur, es geht uns um die Leute da drin. Wir sind für euch, wir sind nicht gegen euch. Und ich hoffe, das kam wirklich rüber. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, über unser Kontaktformular auf der Website kann man sich gerne melden. Auf Shinjeonji geprüft findet ihr nochmal mehr Infos bei Shinjeonji Exposed. Hier auf YouTube findet ihr mehr Infos. Schaut doch gerne mal auf unserer Playlist mit Shinjeonji Aufklärungsarbeit vorbei und kommt gerne mit mir, mit uns ins Gespräch. Ja, an der Stelle, Aileen, danke ich dir sehr, sehr, sehr für die Zeit und auch die Einblicke, die du hier gegeben hast.
Ja, vielen Dank.
Auch euch.
Kommt's am Nieder.